Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt Podcast. Das ist der Podcast für alle, die heute den Rechtsmarkt von morgen gestalten. Ich bin Nadine Lilienthal, Rechtsanwältin, Coach und Gründerin von Legal Leap. Heute möchte ich eine besondere Folge mit euch teilen, und zwar gibt es ein Best-of aus verschiedenen Gesprächen, die ich schon geführt habe, und es geht darum, wie ihr als Anwalt, als Anwältin mit eurer Kanzlei ganz am Anfang starten könnt, wie ihr mit den Ängsten möglicherweise umgeht, euch in der Kanzlei zu finanzieren und welche verschiedenen Wege es gibt, um mit dieser Situation umzugehen und sich vielleicht auch eine gewisse Form von Sicherheit zu verschaffen. Und da spreche ich heute nochmal, beziehungsweise und da präsentiere ich euch heute nochmal Ausschnitte aus vorangegangenen Interviews, wo ich mit den Interviewteilnehmern genau über diese Fragen gesprochen habe. Und zwar hört ihr hier Professor Dr. Clemens Engelhardt von der Kanzlei Trustberg mit etwa 10 Rechtsanwälten, Professor Dr. Michael Fuhlrott von FHM, die auch mittlerweile etwa 11 Berufsträger sind, und Michaela Krömer, eine österreichische Rechtsanwältin, die mit Klimaklagen in Österreich und auf europäischer Ebene auf sich aufmerksam macht und die als Einzelanwältin in einem ganz anderen Kontext unterwegs ist. Und ich möchte euch gerne erzählen, wie diese drei Anwälte und die Anwältin umgegangen sind mit der Situation, als sie ganz am Anfang standen und was sie auch für ganz unterschiedliche Wege gefunden haben, diese Frage für sich zu beantworten. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse und geballte Informationen in der heutigen Episode. Wir starten mit einem Ausschnitt aus dem Interview mit Clemens Engelhardt von Juli 2022. Und das ganze Interview verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Das ist auf jeden Fall auch sehr hörenswert. Aber jetzt geht's los mit Clemens, der Darstellung nimmt, wie man sich als Anwalt, als Anwältin ganz zu Beginn aufstellen kann und welche Gedanken man sich machen sollte, um seine Finanzierung sicherzustellen und mit einem guten Gefühl in die Gründung zu starten.
Das ist immer die Frage, wie viel Geld braucht man? Und auch da, ich finde, bei einem Wechsel, Sprung in die Partnerschaft, in eine andere Kanzlei, bis aber auch bei der tatsächlichen Gründung von null, muss man sich auch ganz ehrlich mal die Frage stellen, wie viel habe ich auf der hohen Kante und wann erkläre ich das Projekt für gescheitert? Ich kann ganz offen aus meiner Vergangenheit erzählen, es war im Jahr 2015. Ich habe gesagt, bin Single in München, ich habe eine schicke Wohnung und irgendwie ein abbezahltes Auto, aber sonst nicht viele Verbindlichkeiten. Ich habe gesagt, ich brauche 5.000 Euro im Monat und ich habe gesagt, ich brauche 6 Monate nach der Entscheidung, das hat nicht funktioniert, um mir einen Job zu suchen. Ja, es ist ja nicht einfach so, dass man sich irgendwie dann einen Job sucht und dann hat man einen. Na, da muss man Vorstellungsgespräche haben, dann kriegt man den Job vielleicht auch nicht oder es dauert alles ein bisschen und bis dann Geld kommt, dauert. Also habe ich gesagt, 6 Monate. 6 mal 5 macht 30. Ich habe also gesagt, also wenn ich weniger als 30.000 Euro auf meinem Sparkontochen habe, dann wird die Reißleine gezogen. Also bei 30.000 ist Schluss. Wenn ich auf 30.000 runter bin, ist wirklich Schluss. Dann hat es nicht funktioniert. Das ist nicht viel Geld. Das ist eigentlich nicht viel Geld. Wenn man natürlich vorher 1 Million verbrannt hat, dann war man nicht so intelligent, aber das ist ja nicht die Situation, in der die meisten sind. Und das ist ganz einfach und das lässt auch ruhig schlafen. Business Case Entwicklung hat auch viel damit zu tun, dass der Hinterkopf arbeiten kann. Ruhig schlafen kann man, wenn man sagt, okay, ich bin noch weit entfernt von meinem tatsächlichen Stop-Loss-Date, auf dem Konto ist genug. Dann kann ich ruhig schlafen. Dann kann ich mich auch mal an einem Freitagvormittag, wenn das Telefon nicht klingelt, oder Montagvormittag, mal mit der Frage befassen, wie geht Business Development? Was zieht bei mir, was zieht nicht? Was sind die Sachen, die man machen kann? Was kann man auch einfach nicht machen? Wenn einem das Bauchgefühl sagt, das und das geht einfach nicht, muss man sich sofort die Frage stellen, geht es nicht, weil wir alle glauben, dass es nicht geht, oder ist es wirklich zu hart? Will ich mein Gesicht in der Bildzeitung sehen, ja oder nein? Also wenn meine Mandanten Bildzeitung lesen und ich Dinge mache, die auf dem Niveau sind, dann will ich mein Gesicht da sehen, ja. Wenn ich jetzt irgendwie High-End Regulated Services im Bereich Bankentransaktionen mache, will ich mein Gesicht sicher nicht in der Bildzeitung sehen. Das ist eben die Frage, wo bin ich, was will ich machen und wie angewiesen bin ich eben auf andere. Das sind, also, dann wird das Bild langsam rund. Aber erstmal, ich muss immer auf mich schauen und sagen, was brauche ich eigentlich, was sind meine Notwendigkeiten und wer kann mir helfen, den Umsatz tatsächlich zusammenzubauen. Und ich würde einen Zeitraum von irgendwas eben zwischen mindestens 6 Monaten bis 18 Monaten nehmen, um mal zu entscheiden, die Maßnahme, die habe ich mal einen Monat lang ausprobiert, hat funktioniert, das habe ich ausprobiert, hat nicht funktioniert, und da so ein bisschen rumzuspielen. Wenn man das nicht kann, sollte man nicht gründen oder nicht irgendwo Partner werden.
Und dazu, was das ruhig schlafen können eigentlich genau bedeutet und was das auch mit Mindset-Arbeit und mit einer bestimmten Einstellung zu tun hat, hat uns Clemens Engelhardt noch ein bisschen mehr erzählt. Das hört ihr noch im folgenden Ausschnitt.
Das ruhig schlafen funktioniert bei den meisten durch Hard Facts, eben durch sagen, ich habe einen harten Plan und solange der nicht anschlägt, solange die roten Lampen nicht losgehen auf dem Konto, ist alles gut. So die Woche vorher, bevor es soweit ist, wird man wahrscheinlich nicht mehr ruhig schlafen und auch nicht mehr gut akquirieren, aber dann ist es eh schon vorbei. Ich kenne keinen Case, der übrigens schiefgegangen ist. Und ich habe eine Menge unterschiedlicher Cases gesehen von auch Steuerberatern, die gegründet haben, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die entstanden sind. Ich glaube, das Mindset, überhaupt reinzukommen, wie akquiriert man, ist sich selbst als das Produkt wahrzunehmen, zu sagen, ich bin jetzt hier und ich nehme jetzt teil als Unternehmen. Und ich bin Teil der Dienstleistungswelt und ich mache da jetzt mit. Und ich kann aber auch problemlos damit leben, wenn ganz viele Unternehmen oder ganz viele Menschen sagen, ich brauche dich nicht. Das ist ganz wichtig, das ist nicht negativ. Ja, lass uns Freunde bleiben, ist ein ganz grauenhafter Satz. Den hört man aber ganz, ganz oft, wenn man Leuten erzählt, dass man jetzt irgendwie jetzt dieses oder jenes Thema bespielt. Ja, der ist aber manchmal sogar ernst gemeint. Man darf ja eins nicht vergessen. Die meisten Unternehmen und auch die meisten Menschen sind in bestehenden Mandatsbeziehungen. Ist ja nicht so, dass die rumlaufen und keine Anwälte haben. Die laufen aber rum und haben Anwälte oder Anwältinnen, mit denen sie entweder nicht zufrieden sind oder die spezialisiert sind auf bestimmte Punkte und andere nicht haben, die kapazitätsseitig überlaufen. Da kann man drauf setzen, das ist tatsächlich so. Wir bekommen, also wenn wir Mandate out of the blue bekommen, die einfach vom Himmel regnen, dann meistens, weil bestehende Mandatsbeziehungen einfach nicht funktionieren, weil entweder dort die Kapazität überlastet ist, weil es einen Partnerwechsel gab, Partnerinnenwechsel, was auch immer. Diese Überraschungsmandate, die gibt's auch. Die kann man übrigens in seinem eigenen Case auf locker 10-15% setzen, manchmal ist es sogar höher. Das passiert einfach. Weil irgendwer irgendwem gesagt hat, dass Frau Müller jetzt irgendwie das auch macht und irgendwer das dann gehört hat und gesagt hat, naja, bevor ich zu Frau Meier gehe, die ich nicht kenne, gehe ich zu Frau Müller, die kennt wenigstens Herrn Schmidt. Man darf ja eins nicht vergessen, auch Thema Mindset und ruhig schlafen. Die meisten Mandantinnen und Mandanten können nicht beurteilen, ob das, was wir da machen, gut ist oder schlecht. Das ist, ich vergleiche das, wenn ich zum Arzt gehe. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht, was da passiert. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann vorher googeln, wie ich will, aber wenn der irgendwie auf mein knacksendes Ellbogengelenk den Finger legt und sagt, da drin passiert's, dann hilft mir das ganze Googeln nichts. Muss ich diesem Menschen vertrauen. So, das heißt, ich muss Vertrauen ausstrahlen und das zieht Kreise. Deswegen diese mindestens 6 bis 18 Monate, die Zeit braucht man, weil die Dinge müssen Kreise ziehen und Kreise, das ist wie mit dem Stein, der ins Wasser fällt, das dauert ein bisschen, bis die Wellen sich verteilen. Und irgendwann kommt es zurück. Mich hat ein älterer Kollege, als ich in der Vorgründungsphase war, versucht einzubremsen, der sagte mal, akquiriere nicht zu viel, das kommt alles zurück als Geschäft. Vorsicht. Irgendwann kannst du dich nicht mehr retten vor Geschäft. Ganz so schlimm war es nicht. Aber tatsächlich, da kommt aus Ecken was zurück, die man nicht erwartet. Man braucht aber ein bisschen die Zeit, um diesen Zufall wirken zu lassen. Alles andere ist durchaus planbar. Und planbar heißt auch, und da komme ich wieder ins Thema, wie komme ich in den Mind rein, wie komme ich auch von der Angst weg. Planbar heißt auch, in meinem Geschäft zum Beispiel Transaktionen, Gesellschaftsrecht, M&A, Venture Capital, Wie komme ich in München dazu, dass möglichst viele Transaktionen auf meinem Tisch landen? Gerade Unternehmenskauf, Venture Capital. Da kann ich natürlich im Mittelstand unterwegs sein und allen Mittelständlern sagen, wenn sie jemals ihr Unternehmen verkaufen, rufen sie mich an. Uns allen ist schon klar, das wird nichts. Oder ich versuche auf die zu setzen, die eine hohe Schlagzahl an Projekten haben. Das sind die, die kaufen. Und zwar beruflich kaufen. Das sind die Private Equity Fonds. Das sind die Venture Capital Fonds. Ich kann ein Beispiel geben aus der Immobilienwelt. Wenn wir einen Mandanten identifiziert haben oder potenziellen Mandanten, bei dem wir wissen, der kauft ein Ding nach dem anderen oder verkauft ein Ding nach dem anderen, dann sollten wir möglichst viel Aufwand da reinstecken, da in die Mandatsbeziehung reinzukommen, weil da möglichst viel Output kommt. Ja, wenn man Verkehrsrecht macht, dann sollte man Freunde haben, die viel trinken und zu schnell fahren. Ja, also wo kommt Steady Business her? Und dann ist das mit dem Mind ganz einfach, weil ich eigentlich doch nur den Leuten sagen muss, was ich kann. Und man kann ja auch ganz offen sein, man kann auch in einem Gespräch, wenn man gezwungen ist, sich selbst zu loben, dann kann man ja den versuchen, trotz alledem aus diesem Selbstlob rauszukommen, weil es einfach nicht angenehm ist. Und selbst unbescheiden wirkende Menschen mögen das nicht. Kann man ja sagen, wissen Sie, ich kann das und das kann ich gut, alles andere kann ich nicht. Und da bin ich auch ganz offen.
Weiter geht es nun mit einem Ausschnitt aus dem Interview mit Michael Fuhlrott von April 2022. Und auch Michael spricht über seine Anfänge der Kanzleigründung.
Und dann war der nächste logische Schritt auch meines Erachtens dann, okay, wir gründen auch dann eine eigene Kanzlei mit zwei Partnern, die ich dann kannte aus der Kanzlei. Und wir machen eben uns komplett selbstständig. Das waren eben Gründe, weil ich eben noch größere Verwirklichung der eigenen Vorstellung und eben auch, würde ich sagen, wir wollen das gerne so und so handhaben. In der Kanzlei, wo wir vorher waren, haben wir uns durchaus wohlgefühlt, aber es gab dort eben gewisse, sagen wir, Vorgaben oder eben, mit denen wir eben nicht ganz konform gingen, dass wir gesagt, nö, wir machen das mal ganz selbstständig. Und dann bin ich ganz dankbar, dass ich meine beiden damaligen heutigen Partner überredet haben, das zu machen. Ich bin ja ein sehr sicherheitsorientierter Mensch, dachte, also Selbstständigkeit, das ist ja auch schwierig und sowas alles. Aber wir haben es dann zum 1.4.2018 gemacht. Du hast vorhin gesagt, Arbeitsrechtsblick. Ja, das stimmt. Wir machen viel Arbeitsrecht. Wir haben auch, sagen wir mal, meine beiden Partner sind zum Wirtschaftsstrafrechtler. Wir beraten also Arbeitsrecht, Wirtschaftsstrafrecht und sagen in diesem Schnittbereich. Haben dann also sozusagen aber auch dann, also ich habe den arbeitsrechtlichen Teil dort dann aufgebaut. Und wir haben zum 1.4.2018 dann zu dritt angefangen mit unserer Kanzlei FAM. Und sind jetzt mittlerweile nach ziemlich genau 4 Jahren, unseren 4. Geburtstag hatten wir kürzlich, insgesamt 9 Anwältinnen und 9 Anwälte, 3 im Wirtschaftsstrafrecht und 6, die eben Arbeitsrecht machen. Und das macht eben großen Spaß, weil man eben in der eigenen Kanzlei doch eben sehr viel noch selbst gestalten kann, sich selbst auf Themen fokussieren kann, die einem persönlich wichtig sind, und auch das Kanzleimodell so ausgestalten kann, wie man möchte. Also ich hatte dann zum einen natürlich die Flexibilität, weiter an der Hochschule zu arbeiten. Das war eben mir auch wichtig, weil mir das großen Spaß machte. Anfangs war es natürlich auch finanziell wichtig zu wissen, okay, ich habe da eine Kanzlei, aber ich habe noch nebenbei auch noch ein halbes Einkommen aus einer Hochschule. Ist ja auch schon mal eine sehr, sehr angenehme, komfortable Situation.
Nachdem Michael uns erzählt hat, was ihm bei der Kanzleigründung geholfen hat, sich darauf einzulassen. Und auch die Folge mit Michael findet ihr natürlich in den Shownotes, wenn ihr sie euch nochmal ganz anhören wollt. Kommen wir jetzt zu Michaela Krömer, die einen ganz anderen Weg beschreibt, wie man auf unkonventionelle Weise die Finanzierung seiner Kanzlei sicherstellen kann. Auch das Interview mit Michaela findet ihr in der vollständigen Version in den Shownotes. Aber jetzt erstmal zu den Insights von Michaela Krömer und da nochmal die Erinnerung daran, dass Michaela sich auf ein ganz besonderes Gebiet spezialisiert hat und zwar auf Klimaklagen, also eigentlich einen Non-Profit-Sektor und wie sie damit umgeht und sich vor diesem Hintergrund finanziert, finde ich extrem spannend und ja, vielleicht für euch auch inspirierend, wenn ihr einen anderen Weg als den ja, typischen Juristenweg einschlagen möchtet.
Und wie wird das Verfahren finanziert? Kannst du uns da auch nochmal mitnehmen?
Das ist auch ein sehr spannender und gar nicht so einfacher Aspekt. Das jetzige Verfahren vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ist crowdfunded worden. In dem ersten Schritt. Das heißt, es sind viele Einzelunterstützerinnen und Unterstützer. Das Verfahren in Österreich ist von Greenpeace unterstützt worden. Was natürlich spannend ist, ist, je mehr man Verfahren führt, die Systemfragen aufwerfen, umso mehr wird man natürlich auch mit dem System Arbeit konfrontiert und welche Arbeit ist was wert und wer bekommt wofür wie viel bezahlt. Und sehr oft wird eben angenommen, dass wenn man eine Arbeit macht, die letztlich dem Wohl aller dienen soll, dass die gratis gemacht werden soll, also pro bono oder nicht so gut bezahlt werden soll. Und das habe ich so spannend gefunden, dass man, wenn man anfängt, an einem System zu rütteln, meistens mit ganz vielen anderen Fragen auch konfrontiert wird, eben der Finanzierung von diesem Verfahren und auch teilweise der Rechtfertigung, dass man sagt, ich kann so ein Verfahren nicht gratis führen, das ist viel zu viel Aufwand und eigentlich, warum sollte ich? Warum soll ich gratis arbeiten und jemand, der nur auf Profit und Eigeninteresse orientiert agiert, wieso soll der unendlich viel Geld verdienen?
So, das war's mit unserem Summer Special Best of zur Finanzierung deiner Kanzlei-Neugründung. Und ich hoffe, dass die heutige Folge für dich inspirierend war. Und wenn du jemand anders kennst, der oder die am Anfang einer Kanzleigründung steht oder darüber nachdenkt, dann freue ich mich natürlich, wenn du die Folge als Inspiration verschickst. Ebenso wie immer über euer Feedback gerne per LinkedIn oder und natürlich auch mittels einer Bewertung bei iTunes oder Spotify. Und ja, an dieser Stelle auch ein großes, großes Dankeschön an alle, die mir geschrieben haben in den letzten Monaten und Jahren. Das sind wirklich mittlerweile einige von euch und ich freue mich da einfach total, wenn wir im Austausch sind und ich auch merke, hey, das ist irgendwie hier ein Ping-Pong. Also ich gebe was rein und es kommt was zurück und es entsteht eine richtig coole Community daraus. Also ganz liebe Grüße an dich und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.